Jetzt ist es an, genau. Ich muss sagen, die linke Seite, die wird von mir heute stark vernachlässigt, weil ich heute Morgen irgendwie aufgewacht habe und konnte nur noch nach rechts sehen. Genau, also hier ist gerade ein bisschen taub. Insofern, mein Körper zieht es darüber. Also ihr wird wahrscheinlich vernachlässigt. Ich lese euch einen Text vor aus dem... Für die, die mich nicht kennen, ich kenne die Gemeinde auch immer weniger, muss ich sagen. Mein Name ist Bernhard Kohlmann, ich bin der ehemalige Kinder- und Jugendreferent hier und darf ab und zu hier noch predigen. Ich bin im Ältestenrat, genau. Ich lese einen wunderbaren Text, also die Bibel ist ja voll mit wunderbaren Texten, aber der ist für mich ganz besonders immer wieder neu, sehr berührend aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, 1 bis 14. Überschrieben hat das Luther die Heilung am Teich Bethesda. Danach war das Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Es war was Schabbat an diesem Tag, da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Schabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin, berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Schabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Schabbat brach, sondern auch sagte: Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Jesus geht an diesem Sabbat oder an diesem Fest, wahrscheinlich war es das Laubhüttenfest, geht er nach Jerusalem. Und damit macht Jesus eins klar: Er trennt sich und er kapselt sich von dem Alten Testament nicht ab. Es ist ja manchmal so eine Tendenz, dass wenn man Dinge sagt, das Alte Testament bezeichnet ja oder ist eine klare Charakterisierung auch vom Wesen Gottes. Auch von dem Wesen Gottes, wo wir manchmal so ein bisschen zurückziehen, ein bisschen zurück uns halten, da wird vom Zorn Gottes, von der Leidenschaft Gottes gesprochen, aber auch von der Liebe Gottes. Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünden nicht ewig anrechnet, aber der eben mit den Sünden nicht umgeht und einfach mal so entsorgt, sondern Sünde ernst nimmt. Und dann sagen wir manchmal: Ja, aber jetzt haben wir das Neue Testament und jetzt ist Jesus und jetzt ist alles anders. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt: Ich bin gekommen zu erfüllen das Alte Testament. Das, was die Propheten gesagt haben: Ich bin nicht gekommen, um das Alte Testament zu ersetzen. Und so hält sich Jesus an Regeln. Jesus hält sich an Ordnungen, um, glaube ich, auch die Juden um sich herum nicht zu irritieren. Sondern, und das ist auch manchmal so, dass wir als Christen schon irgendwo darauf achten sollten: Wie begegnen wir anderen Menschen? Was können wir anderen Menschen zumuten an Dinge, die für uns vielleicht normal sind, aber für andere Menschen vollkommen befremdlich? Und auch Paulus geht auf dieses Thema ein. Und Jesus geht nach Jerusalem und Und dann schreibt eben Johannes so lapidar von diesem Teich Bethesda. Und wären wir jetzt noch im Jahr 1855, wären einige da, die würden jetzt sagen, Herr Kohlmann, ja, Johannes, was er da geschrieben hat, es gab kein Bethesda, bisher haben wir ihn nicht gesehen. Nämlich 1856 wurde in Ausgrabungsarbeiten der erste Teich gefunden und 1931 der zweite. Und so ist es manchmal, dass wir in der Bibel Dinge lesen und dann fragen wir uns, wo sind die Dinosaurier? Und dann fragen wir uns, wie ist die Welt erschaffen worden? Und fragen uns all diese Dinge und achten gar nicht mehr darauf, worum es eigentlich hier geht. Und manchmal macht Gott die Tür auf und wir entdecken die Sachen und wir merken, das stimmt ja doch. Und ich mache einfach Mut, die Bibel mit viel Verstand und Sachwissen zu lesen, aber nicht an denen Dinge hängen zu bleiben, die uns Jesus offensichtlich oder Gott uns offensichtlich nicht erklärt hat oder die wir heute noch nicht entdeckt haben. Ich habe eine Schwägerin, hochintelligent, und das finde ich total spannend, sie promoviert so im Alten Testament, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und bei Jericho bleiben wir immer hängen. Bei den Mauern von Jericho, die sind bei mir umgeblasen, sind bei mir gestürzt und bei ihr sind die noch nicht entdeckt. Und beide glauben an Jesus. Aber diese Teiche sind tatsächlich entdeckt worden und es muss eine Anlage gewesen sein, ungefähr 500 Quadratmeter. Und wahrscheinlich sind diese Teiche miteinander verbunden gewesen durch so eine Art natürliches Kanalsystem. Und das ist heute ein Geheimnis und es ist in manchen Übersetzungen eben nicht überliefert. Da heißt es nämlich, dass der Engel des Herrn dieses Wasser berührte und das Wasser sich bewegte. Und man hat festgestellt, dass diese Teiche miteinander verbunden war und dass es wohl dadurch zu Ausgleichsbewegungen gekommen ist. Und jetzt haben viele gesagt und geglaubt, der Erste, der das Wasser erreicht, der wird gesund, wenn sich das Wasser bewegt. Wenn der Engel seinen Finger hineindeutet und derjenige, der Stärkste unter den Elenden, gewinnt. Das war der Glaube, der dort vorgeherrscht hat. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, wie es war, ob es dort Heilungen gab, ob man den Heilungen dem zugesprochen hat, ich weiß es nicht. Interessant ist einfach, und das ist das Entscheidende, das ist alles so hypothetisch, aber jetzt kommen Dinge, die sind nicht mehr hypothetisch, weil Jesus diesen Ort betritt. Also Jesus besucht Jerusalem und wo geht er hin? An dem Ort, wo es da heißt, dass da Menschen gelebt haben, die krank waren, die ausgezehrt waren vom Leben. An dem Ort des Elends, wahrscheinlich, es ist unvorstellbar, allein der Geruch, der Gestank wahrscheinlich an dem Ort, wenn da Menschen gelegen haben, die lahm waren, die nicht mehr laufen konnten. Und genau an diesem Ort, den betritt Jesus. Und Bethesda heißt der Ort der Barmherzigkeit. Und das ist schon mal mein Link in die heutige Zeit. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dieser Ort hier, diese Gemeinde, so ein Ort der Barmherzigkeit ist, wo Jesus hineinkommt in unser Leben, in die Krankheit, in das Ausgezehrtsein und wo Menschen hierher kommen und hier in dieser Gemeinde das Reich Gottes wahrnehmen und den Geist Gottes wahrnehmen. Und wenn wir als Christen draußen in dieser Gesellschaft leben, dann leben wir in dieser Gesellschaft. Ich lebe als Bernhard Kohlmann, als Christ in der Behörde und muss Dinge beurteilen und muss Dinge entscheiden, wo andere Menschen sagen, das ist aber hart, Herr Kohlmann, oder warum machen Sie das, Herr Kohlmann, oder worum geht es hier? Und das ist das eine, dass ich als Christ in dieser Welt lebe und dann praktisch auch in dieser Welt diene und den Gesetzen und der Ordnung dieser Welt unterliege. Und gleichzeitig gibt es das Reich Gottes und in dieser Gemeinde. Hier in diesem Ort, da ist der Ort der Barmherzigkeit. Und Jesus besucht diesen Ort. Und das Interessante ist, dass Jesus wohl darauf aufmerksam gemacht wird, dass da der größte aller Verlierer liegt. Der 38-Jährige, seit 38 Jahren krank. Ich will es mir nie anmaßen, überhaupt nur ein Deut von dem zu wissen, was es bedeuten muss, jahrzehntelang krank zu sein. Ihr kann es nicht, Gott sei Dank, nicht erahnen, was es bedeutet. Ich werde es auch nicht verstehen, selbst wenn ich auch krank wäre. Verstehe kann man den anderen sowieso nicht. Und ich finde es interessant, dass Menschen Jesus darauf aufmerksam machen. Dann müsste man doch sagen, ja, das ist doch Jesus Christus. Der weiß doch alles. Ja? Aber das sind diese Dinge. Also ich glaube, dass Jesus aufmerksam gemacht werden will, auch von uns. Dass wir zu Jesus gehen und sagen, sag mal Jesus, siehst du das nicht, dass der 38 Jahre daran krank liegt? Und tatsächlich entdecken wir so eine gewisse Art von Emotionalität auch bei Jesus. wo diese Dinge mit dem bittenden Freund, dass wir wirklich auch mal liebevoll fordern, wie das auch meine Kinder an mich, an Vater herantragen und sagen, Papa, ich brauche das halt jetzt mal, das ist halt so und so weiter. Und dann bin ich derjenige in unserer Familie sowieso, der sich ja oft erweichen lässt. Ja? Und warum sollte das bei meinem himmlischen Papa nicht genauso sein, wenn wir ihn bestürmen, wenn wir ihn bitten und wenn wir sagen, Jesus, der liegt seit 38 Jahren, liegt er da. Und tatsächlich sagt Jesus, aufgrund der Geschichte dieses Mannes, von den 38 Jahren, wendet sich Jesus diesem Leben zu. Und das ist dieses wunderbare Wort, das ist wie der Bartholomäus, der schreit. Und Jesus sieht ihn und dann sagen die Jünger zu ihm, sei getrost, er hat dich gesehen. Und jetzt wird alles anders. Die Begegnung mit Jesus in deinem Leben, in meinem Leben, verändert alles. Und die Zusage hat jeder hier in diesem Raum, dass Jesus dich sieht. Dein Name, deine Geschichte, dein Ausgezehrtsein, dein Fröhlichsein, deine Krankheit, er sieht dich. Und im Grunde genommen kann ich zu jedem sagen, sei getrost, er sieht dich. Er sieht dich in deinem Leben. Er sieht dich auch mit den Unbeantwortbaren. Auch wenn du vielleicht die Antwort tatsächlich erst dann erhältst, wenn du vor Jesus stehst oder dann die Antwort gar nicht mehr brauchst. Aber er sieht dich, sei getrost. Und dann geht Jesus auf diesen Kranken zu und stellt ihm eben diese ganz merkwürdige Frage, willst du gesund werden? Da muss man sagen, Jesus Christ, ja, jetzt kommst du mal ins Deutsche Rote Kreuz, dann machen wir einen Kurs mit dir und dann sagen wir mal, wie begegnet man Menschen im Leid, im Trauer und im Schmerz? Und das ist die entscheidende Frage und das ist eben das, warum bei Jesus gekommen ist, zu sagen, ich mache dich gesund und dann übernimmst du wieder Verantwortung. Du gehst wieder zurück ins Leben und das bedeutet, dass diese Krankheit dich eben nicht mehr zurückhält, nicht mehr daran hindert. Es ist manchmal so, dass wir tatsächlich in so einem Flow hineinkommen können, wo die Krankheit unter Umständen, ich maß mir das jetzt nicht an, jemandem zuzusprechen, aber unter Umständen schützt mich auch eine Krankheit. Sie kann mich schützen vor Übernahme wieder von Verantwortung in dieser Gesellschaft. Und wenn Jesus uns begegnet und wenn Jesus zu uns sagt, willst du gesund werden, da will Jesus damit sagen, willst du zurücktreten, wieder in die Reihe, wieder zurück ins Leben, das Leben wieder annehmen mit all seinen Herausforderungen, mit all deinen Siegen, mit all deinen Niederlagen, mit all dem. Und Jesus handelt nie an uns vorbei. Jesus wird nicht übergriffig. Jesus würde jetzt nicht Dinge tun, die du nicht willst. Das ist eben das. Und er geht zu diesem Kranken hin, willst du gesund werden. Und der Kranke sagt eben nicht zu Jesus, Jesus Christ, was geht denn bei dir? Ja? Sondern er sagt dann eben, ich habe keinen Menschen. Und ich kann das immer nur wieder und immer wieder nur aufrufen, zu sagen, dass wir, und jetzt spreche ich mal zu allen Menschen hier aus Menschlichkeit, aber zu uns Christen als Pflicht, dass wenn wir da rausgehen in diese Welt, da draußen rumlaufen, dass wir mit offenen Augen rumlaufen und das sehen und Menschen sehen in ihrer Not, ganz einfach. Wir hatten einen ziemlich schweren Verkehrsunfall bei uns auf der Kreta-Straße gehabt. Ich habe es unten Klatschen gehört, ein Krache gehört und Splittern gehört. Und dann habe ich gedacht, das war jetzt etwas Intensiveres. Und dann bin ich hin und dann lagen da alles kreuz und quer auf der Kreuzung, lagen die ganzen Teile. Eine Frau war verletzt. Und dann einfach hinzugehen, zu den Leuten hinzugehen, zu sagen, so Freunde, jetzt erstmal in diese zertrümmerten Autos, erstmal die Warnblinker angemacht, mal wieder hier erstmal die Dinge geordnet. Die waren halt völlig überfordert in dem Moment. Und das ist nur sachlich. Aber man kann auch an so einem Ding vorbeigehen, kann sagen, Gott sei Dank hat es mich nicht getroffen. Oder das ist ja interessant, so sieht ein Toyota von innen aus. Ja? Sondern dass wir die Dinge, dass wir die Menschen wahrnehmen und dass wir sensibel werden für die Menschen, die uns begegnen, im Zug, am Bahnsteig, egal wo, in der Arbeit. Und dieser Mensch sagt, ich habe keinen Menschen. Und ich glaube, das ist die Krankheit unserer Gesellschaft. Ich habe keinen Menschen. Und er erweitert es jetzt, er sagt jetzt nicht, ich habe keinen Menschen letztendlich, der mir hilft, sondern er sagt zu Jesus, wenn das Wasser sich bewegt, bin ich der Verlierer. Ich habe keinen, der die Kompetenz hat und die Ressource, mich so schnell wie möglich ins Wasser zu tragen, bevor die anderen drin sind. Also er kennt ja Jesus gar nicht. Er weiß ja auch gar nicht, wer Jesus ist. Er wird ja später gefragt, wer war das überhaupt? Das weiß er noch nicht mal. Das erfährt er erst hinterher, erst später. Und das sind auch manchmal spannende Bekehrungen, wo Menschen sagen, hab das und das erlebt, wer war denn das? Und wir müssen es ihnen erklären, was passiert ist. Und ich muss euch sagen, ich war auch in meinem Leben stark in diesem Modus Gewinner, Verlierer. Und ich habe mein Leben auch stark unter der Gesichtsweise betrachtet. Die anderen sind schneller am See. Ja. Also an meinem Geburtstag was Wunderbares gehört darüber, dass man mir das vielleicht auch nicht so ansieht und so weiter. Und das ist etwas, wo ich in den letzten 4 Wochen wirklich auch intensiv gebrochen habe und habe gesagt, Jesus, darum geht es nicht. Und das gibt es auch nicht bei dir. Es gibt bei Jesus keine Gewinner und es gibt bei Jesus keine Verlierer. Das gibt es einfach nicht. Ja? Es gibt Menschen, denen mutet Jesus tatsächlich unsagbares Leid zu. Und ich kann es nicht erklären, warum es so ist. Und es gibt Menschen, die laufen einfach leichter durchs Leben. Und das können wir uns nicht erklären. So ist es halt. Und Jesus durchbricht das Ganze, indem er ihm einfach ganz klar herausfordert, indem er einfach ganz klar sagt, was er zu tun hat. Er sagt nämlich, steh auf, nimm dein Bett und geh. Er sagt nicht, pass mal auf, ja, morgen 12.35 Uhr, da wackelt's. Hopst dich schon mal ein bisschen näher ran. Musst nur noch reinkleiden, bist du der Erste. Nee, Jesus durchbricht das alles. Und mein Freund Stefan Krehl, der hat eine Karte bei sich auf dem Schreibtisch liegen, dann sagt er, sometime you say yes. Irgendwann, Jesus, sagst du ja. Und dann ist es so. Und Jesus spricht dieses Wort. Und noch bevor der Mann aufsteht, ist er geheilt. Warum? Weil Jesus diese Vollmacht eben hat. Also Jesus Christus, der Sohn Gottes, dem ist gegeben alle Macht im Himmel wie auf Erde. Und wenn Jesus dieses eine Wort spricht, dann ist das so damals wie heute. Und ich möchte euch etwas, nein, ich möchte nicht, ich werde euch etwas vorlesen. Von dem Buch Herztöne, erhältlich in der Alpha-Buchhandlung. Ich muss den Buch zeigen an meiner Frau, den darf ich nicht verwischen. So, da schreibt Schleske, Glauben heißt erlauben. Ich will nicht das Wunder zum Alltag machen, sondern will wachsen, will wachsam genug sein, jeden Tag seine Wunder zu erlauben, sodass die alltäglichen Geschehnisse, mit denen wir uns bemühen, von überraschender Gnadenwirkungen und heiligen Kräften Berührungen und Führungen erfahren. Das Leben wird nicht schön, wenn wir glauben, das Außergewöhnliche sei der Normalfall. Aber es verliert all seinen Glanz und sein Leuchten, wenn wir das Außergewöhnliche nicht mehr für möglich halten. Sollten wir nicht erforschen, was durch Vertrauen möglich ist und uns in den Dingen üben, die wir lieben? Wunder sind ein Experiment der Liebe. Dass wir das alles nicht verstehen, wäre ein kümmerlicher Grund, es nicht durch ein vertrauendes Herz zu erforschen. Wir müssen nicht in uns herumwühlen, ob wir auch genügend Glauben finden. Denn wenn er so klein ist wie ein Senfkorn, werden wir ihn leicht übersehen. Es muss auch nicht alles in uns, manchmal aber durch uns geschehen. Eines aber will ich meiner Seele zusprechen. Ich werde niemals sagen, ich hätte zu wenig Glauben gehabt. Denn diese Art von Selbstjustiz ist das Letzte, was eine zum Beten mutige Seele hernachhören darf. Wir sollten niemals vergessen, dass die Begegnung mit Gott ein Geschenk für sehnsüchtige Menschen ist und nicht der Lohn für Spitzensportler der Frömmigkeit. Dass die Begegnung mit Gott ein Geschenk für sehnsüchtige Menschen ist und nicht der Lohn für Spitzensportler der Frömmigkeit. Und das will ich auch hier sagen, dass nicht dort Wunder geschehen, wo besonders viele Spitzensportler dieses Glaubens sind, sondern wo ganz naive Menschen, die tapfer ihren Glauben in all diesem grauen Alltag leben, ohne dass sie irgendwo erwähnt werden, in Zeitschriften, im Fernsehen, in Gemeinden, dass diese tapferen Menschen, die in den grauen Alltag vor Jesus treten und beten, dass die Wunder erleben. Und dass wir nicht denken müssten, es sind die Methoden und die Rahmenbedingungen, die diese Wunder schaffen, sondern es ist Gott allein und es ist Jesus. Und in seiner Souveränität tut er es. Oder er verherrlicht sich auf eine andere Art und Weise. Wenn er den Menschen nicht heilt, wird er eben sich verherrlichen durch das Leben dieses Menschen. Und jetzt kommt dieser Geheilte mit seiner Matte unterm Arm am Schabbat. So, und jetzt begegnet er jemandem von der Behörde wie mir. Man sagt, bei allem Guten und so weiter, darfst du nicht tragen, diese Matte. Daran hängt es jetzt. Das ganze Wunder, alles ist außer vor. Und ich sage es mal so, wir sagen jetzt immer, jetzt kommen wir an den Punkt, die bösen Pharisäer, ich glaube, das waren wirklich Männer, die den Glauben sehr ernst genommen haben. Und ich glaube, dass sie wirklich sehr intensiv versucht haben, Gott, Yahweh, nachzufolgen. Und dass sie eventuell in dieser Angst gelebt haben, Gott zu erzürnen, wenn sie etwas tun, was Gott nicht will. Und dass sie wirklich in diesem Bemühen, ernsthaft gläubig zu sein, einfach diesen Aspekt der Liebe und der Nächstenliebe vernachlässigt haben. Und da müssen wir uns auch immer wieder prüfen, auch als Älteste in dieser Gemeinde oder als Mitarbeiter in dieser Gemeinde. Ja, was ist das Ding zwischen das geht nicht und es geht wenn? Und das ist manchmal schwierig herauszufinden. Hier ist es einfach so, dass Jesus am Laubhüttefest teilnimmt, dass er nach Jerusalem geht, dass er sich an alle Gesetze hält, aber tatsächlich den Sabbat bricht. Ist so, macht er. Laut den Gesetze, die sich eventuell die Juden aber noch aufgeladen haben. Und später begegnete er einfach nochmal diesem Kranken und das finde ich interessant. Und dann sagt er zu ihm, ja, jetzt bist du gesund geworden, jetzt kannst du wieder laufen. Aber das ist nichts. Das ist nichts, wenn du weiterhin getrennt lebst von mir. Wenn wir Menschen uns nicht versöhnen mit Jesus, wenn ich, Bernhard Kohlmann, nicht zu Jesus komme und sage, Jesus Christus, ihr habt das getan mit 16 Jahren, Jesus, hier ist mein Leben, Jesus, du siehst mein Leben, ich habe getrennt gelebt von dir, die Sünde, meine Sünde hat mich getrennt von dir, Jesus, und dafür bist du ans Kreuz gegangen. Und ich komme jetzt an dein Kreuz unter dein kostbares Blut und sage, Jesus Christus, mach du mich neu, vergib du mir. Und neu mit Jesus begonnen und gesagt, Jesus, jetzt bin ich dein Kind, ich folge dir nach. Das ist das, was Jesus zu ihm sagt. Wenn das nicht geschieht in deinem Leben, dann ist es viel schlimmer, als 38 Jahre an diesem See zu liegen. Und ich mache jedem Einzelnen hier in diesem Saal heute Mut. Mut, nach hinten zu gehen während der Lobpreiszeit, zu sagen, ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte heute mit Jesus beginnen. Ich möchte, wenn ich eines Tages vor Jesus stehe, dass er mich in den Arm nimmt und sagt, willkommen zu Hause. Weil das ist das, was Jesus sagt. Darum geht's. Darum geht's in unserem Leben. Und ein Mensch, der das zutiefst weiß, ich bin ein Kind Gottes und zutiefst weiß, am Ende seines Lebens steht er vor Jesus. Und was ich weiß, ist, dass mein Name, Bernhard Kohlmann, im Buch des Lebens eingeschrieben ist, weil ich damals mit 16 Jahren vor Jesus getreten bin und gesagt, Jesus, hier ist mein Leben. Bernhard Kohlmann steht im Buch des Lebens und eines Tages werde ich vor Jesus stehen und dann werde ich zu ihm kommen. Und bis dahin, ich bin jetzt 50 Jahre alt geworden, habe ich unglaublichen Segen erlebt. Unglaublich. Wunder, die geschehen sind in meinem Leben, im Namen Jesu, das kann ich bezeugen. Und ich kann euch nur ermutigen, diesem Jesus nachzufolgen. Und wenn Jesus dich heute fragt, willst du
gesund werde. Willst du das? Willst du wieder frei werden, mir und dieser Gesellschaft zu dienen? Und dass Jesus zu dir sagt, steh auf. Nimm, worauf du gelegen hast und gehe. Amen.